Hallo, wunderschönen guten Nachmittag und willkommen zum letzten Panel hier auf dieser Pop-Up 2009 zum Thema Name Branding in der Musikbranche, one for the money, two for the show. Wir werden im Rahmen dieser Diskussion, wo wir jetzt so eine bis anderthalb Stunden Zeit für haben werden, versuchen auszuloten, was ist aus der Popmusik die letzten Jahre passiert. Es gibt viele Kritiker von diversen Seiten, die behaupten, die Musik oder die Kunst wäre gänzlich dem Ausverkauf gewidmet. Andere Leute sehen eigentlich nur die einzige kompromissvolle Lösung, Musik weiterhin zu vermarkten. Und am langen Ende soll es natürlich auch darum gehen, wie können jetzige Musiker oder Newcomer das Beste aus den Möglichkeiten, die da sind, rausholen. Dafür haben wir eine sehr große Gästerunde hier eingeladen. Ich bin erstmal sehr froh, dass alle kommen konnten. Herzlich willkommen. Ich fange mal links an. Da haben wir Dr. Marcel Eng, seines Zeichens Vice President bei Sony Music in London, weltweit, wo er sich um Brand Entertainment und Business Development kümmert. Und in seiner jetzigen Zeit sich hauptsächlich auch um die Relevanz und um Beispiele der Kopplung von Musik und Marken auch kümmert. Zu seiner Rechten ist Herr Robert Krause, ehemals Betreiber des Hamburger Clubs Kier und ebenfalls auch Mitherausgeber des Groove Magazins, wenn ich richtig bin, hat die letzten Jahre hauptsächlich von der Seite der Werbeagentur die Jägermeister Rockliga produziert oder geleitet, entwickelt und kann mit Sicherheit, gerade da er von beiden Seiten durchaus einen guten Einblick hat, dazu auch etwas sagen. Zu meiner Linken ist Thomas Mahmut, seines Zeichens Sänger oder Ex-Sänger der Band von Spar, die viele kennen werden. Und vertritt weiterhin die Meinung, dass es alles gar nicht so sein muss, da Möglichkeiten wie ein eigenes Label zu betreiben oder Do-It-Yourself auch gegen die Vermarkisierung, wenn ich das so sagen kann, der Musik auch durchaus noch seinen Sinn bringen kann. Ist das richtig, ja?
Vielleicht.
Dann zu meiner Rechten Frank Spilker, den viele auch als Sänger, Songwriter der Band Die Sterne kennen dürften. Seines Zeichens sitzt er hier. Warum eigentlich? Weil er sich auch aus beiden Seiten damit beschäftigt hat, da er nicht nur sehr aktiver, professioneller Künstler ist, sondern ihn auch die Marktentwicklung gerade sehr interessiert, wohin geht es und natürlich auch wahrscheinlich einige kritische Stimmen auch dazu formulieren wird, was vielleicht besser gemacht werden muss. Dann gehen wir weiter. Herr Uwe Oertel, seines Zeichens verantwortlich für Marketing, Event und Promotion bei MDR Sputnik. Die Leute, die aus der Gegend sind, werden es kennen. Wahrscheinlich einer der besten Radiosender Deutschlands augenblicklich. Und am Ende Herr Dr. Kai-Uwe Hellmann, Soziologe und auch Kritiker des Phänomens Marke, der sich sehr wissenschaftlich mit dieser Thematik auseinandersetzt und mit Sicherheit auch einige sinnreiche Beiträge heute bringen wird. Gut. Das Erste ist dann die Einführung. Wir werden auch gleich Fußballergebnisse vortragen für die Leute, die nervös sind. Aber als allererstes wollen wir vielleicht einfach mal linksrum eine kurze Runde machen, um vielleicht mit der vielleicht ein bisschen pragmatischen oder provokativen Frage aufzukommen. Steht Musik wirklich vor dem Ausverkauf? Ist es so schlecht, wie es aussieht? Vielleicht können wir bei dir einfach mal anfangen.
Ist aus der Sicht des Labels oder generell?
Na, du erstmal natürlich
aus Sicht des Labels sicherlich. Es ist harte Zeiten, aber ich glaube, dass die Musik, wenn man die ganzen Pressetexte liest über Untergang, ist halt nicht der Fall. Also die Nachfrage nach Musik war nie höher. Wenn man sieht, was die digitalen Zahlen zeigen, wenn man den illegalen Markt dazu rechnet, war die Nachfrage nie höher, der Live-Markt wächst. Eigentlich alles wächst, außer die CD. Das war es halt tot. Und dass Leute halt für Musik Geld bezahlen und die Wertschätzung. Und von daher glaube ich, dass Musik keinesfalls tot ist, sondern wirklich boomt und dass Marken das auch sehen und Marken verstärkt auch versuchen, sich mit Musik aufzuladen, um natürlich Popkultur an die Zielgruppen ranzukommen und emotional sich zu positionieren. Und natürlich da Musik natürlich spannend ist und natürlich vor allem auch in zwei Hinsichten, gerade weil halt Musik im ganzen digitalen Kontext die stärkste Währung ist, stärker als Sport, stärker als Film, stärker als Gaming, weil es halt Fast-Food-Content ist und natürlich Marken sich draufsetzen. Die Frage ist, wie man glaubhaft Partnerschaften zwischen Marken und Musik kreiert, die eine Relevanz haben. Weil ich behaupte mal, dass 90% der Partnerschaften draußen kommerziell getrieben sind und die in den größten, meisten Fällen natürlich dem Künstler schaden, der Band schaden, aber auch sehr, sehr oft der Marke schaden. Und das ist eine sehr feine Gratwanderung, wie man das irgendwie zusammenbringt.
Robert, wie sehen diese Grenzen denn aus?
Also vielleicht mal auf die Ursprungsfrage mit dem Ausverkauf. Ich glaube, es gibt ja gar nicht so viele Kooperationen zwischen Marken und Musik, deswegen fängt es da schon an, es gibt da gar keinen Ausverkauf. Und dann werden von den meisten Aktionen, die es gibt, nur so wenige bemerkt, dass ich sagen würde, die gehen auch unter. Also sowohl für die Marken als auch für die Bands. Ob Bitburger, Becks, Coca-Cola oder T-Mobile einen Nachwuchswettbewerb macht, und die machen alle einen, da würde ich mal sagen, das kriegt eigentlich der Normalverbraucher nicht mit, stört ihn auch nicht. Wenn er auf einem Konzert ist, das gebrandet ist, stört es ihn auch nicht. Da gibt es Ausnahmen, wo ich sagen würde, da geht es mal ein bisschen weit. Aber ansonsten ist es relativ normal, dass auch irgendwo mal ein Logo rumhängt. Ich sehe auch gar nicht, dass dadurch eine zu große Verbindung entsteht, sondern die Marke möchte irgendwie einen lustigen Event haben, der Musiker möchte Geld verdienen und viel mehr ist es nicht und sollte es auch nicht sein.
Ist es denn aber eine Win-Win-Situation aus deiner Sicht? Also profitieren beide Parteien von oder zieht einer doch den Kürzeren? In dem Falle wahrscheinlich der Musiker unter Umständen.
Also wenn er sich gut bezahlen lässt, kann er sich das immer fragen, ob das in Ordnung ist. Das kann wahrscheinlich Frank besser beantworten. Und ansonsten, ja, die Musiker machen eine gute Party. Das hilft, einen guten Event zu machen, wo die Leute gute Stimmung haben und Bier trinken oder eben Schnaps trinken. Das ist okay für die Marke. Es ist ja auch kein Riesending. Ich meine, es gibt Pausenloskonzerte, also ist jetzt nicht so herausgehoben. Von daher würde ich sagen, im ganz kleinen Rahmen ist eine Win-Win-Situation. Es ist aber vor allen Dingen keine große Lose-Lose-Situation. Also da ist nicht so viel zu verlieren.
Thomas, du wirst wahrscheinlich eine andere Meinung haben.
Also ich verstehe das von daher nicht mit dem Ausverkauf, weil das entscheidet sich ja nicht nur nach Tonträgerverkauf, wie ich mich verkaufe, sondern mit was für einer Einstellung oder Haltung ich Musik mache oder Kunst mache. Und das wird die ganze Zeit dabei vergessen, einfach so. Also stehe ich für das, was ich inhaltlich und formell irgendwie da bieten möchte, oder stehe ich dafür, was sich irgendwelche Marktkonzeptler überlegt haben, wie man das irgendwie den Leuten irgendwie cool und locker und trendy verkaufen kann. Und das Problem ist halt einfach so, wenn man nicht so cool und locker und jeden Quatsch mitmacht, man einfach keine Sichtbarkeit mehr bekommt, auch von bestimmten Musikmagazinen nicht mehr, weil auch da sind die Artikel an die Leute verkauft, die Anzeigen schalten. Und der am meisten Geld hat, der bekommt natürlich auch die Anzeige, den Artikel und den Titel. Also deshalb, selbst wenn ich bei Zeitungen und bei Veranstaltern irgendwie einen Bonus deshalb habe, weil ich gute Musik mache, sagen wir trotzdem, ja, aber man hat die letzten 2 Jahre deine dumme Fresse leider nicht gesehen. Von daher bist du halt gerade nicht relevant. Und das ist ein viel größeres Problem als jetzt dieser Ausverkauf, zumindest für mich.
Also um das kurz zu schließen, also dass die deiner Ansicht nach die dass Musik und Geld immer mehr verwechseln, einfach nicht, genau.
Bekommt. Also nicht mehr das bekommt Aufmerksamkeit, was irgendwie spannend oder interessant ist, sondern das, was man die ganze Zeit sieht. Und der am meisten Budget dafür hat, Werbung zu schalten, der bekommt auch die meiste Sichtbarkeit. Und das wäre das, was ich spannend finde, darüber sollte man wieder mal reden. Nämlich über die Musik und die Inhalte.
Da werden wir mit Sicherheit auch noch hinkommen. Ich würde vorher dann das Mikro an Frank Spilker weiterreichen, der mit Sicherheit auch eine kritische Sicht hat, aber auch vor einigen Jahren selber an einer Jägermeister-Rockliga teilgenommen hat. Wie waren da die Erfahrungen?
Das müssen wir jetzt weiter ausholen. Also es gibt zum einmal einen Grund dafür, das zu machen, und der war neben dem Geld, was natürlich geboten wird, war auch in gewisser Weise so ein philosophischer. Wie kann es sein, dass jetzt zum Beispiel, in unserem Fall war es so, dass, glaube ich, sämtliche Hamburger Bands dieses Angebot abgelehnt haben, weil Jägermeister einfach so eine belastete Marke ist und diese ganze Veranstaltung sehr plump rüberkommt, ist ja klar. Auf der anderen Seite aber, gerade damals war das so, zu beobachten, gerade die jüngere Generation von Hamburger Indie-Bands quasi jeden Quatsch von anderen Marken mitgemacht hat. Und da haben wir uns überlegt, das ist doch eigentlich jetzt kein substanzieller Unterschied. Und warum ist das eigentlich so? Und haben uns auch, das hat noch, da spielen noch andere Überlegungen rein, das war natürlich auch bei uns ein langer Prozess, bis wir dann gesagt haben, wir machen das, spielt auch die Bandgeschichte rein, ja, weil wir so eine ähnliche, also ich muss mal dagegen halten, ne, gegen dieses Bild vom Ausverkauf. Es gibt auch eine andere Seite vom Ausverkauf. Wir haben 2006 in Friesenhagen gesessen mit den Resten von Tonsteine Scherben zusammen und haben uns Geschichten angehört über Ansprüche, die in den 70er Jahren an diese Band gestellt wurden, hinsichtlich Benefits, Veranstaltungen. Also es war so, bei dieser Band, die durften quasi kein Geld nehmen, sonst waren sie geächtet eben in ihren Kreisen. Und die haben wirklich auch saumäßig drunter gelitten. Es ist jetzt gerade nochmal so ein Film, Scherbenfilm gelaufen im NDR, wo Rio Reiser sich dazu äußert, was das für ein Problem war, wo er sich quasi für jede Mark, die er einnimmt, rechtfertigen muss. Und wir haben uns als Sterne oft öfter schon in die ähnliche Haltung gedrängt gesehen, so dass wir quasi irgendwann mal für uns entschieden haben, okay, wir wollen nicht der Messias sein, wir wollen nicht das richtige Leben im Falschen promoten, sondern wenn, dann eher so eine Art Robin Hood. Und diese Robin Hood-Logik passt natürlich auch sowas wie, lass uns doch einfach mal diese XXX-Summe nehmen und diesen Jägermeister-Quatsch mitmachen. Es kommt ja sowieso kein Sterne-Fan, das war dann auch tatsächlich eigentlich so.
Aber vielleicht sind ein paar weg danach.
Ja, aber jetzt argumentierst du marktwirtschaftlich, ne? Wenn du sagst, vielleicht sind nachher ein paar weg. Das ist natürlich klar, das ist der Angst vor Identitätsverlust. Das ist der Angst davor, dass die eigene Marke, sprich die Sterne, jetzt sozusagen an Identität dadurch verliert. Das ist ja das, was man verlieren kann, was man aufs Spiel setzt bei sowas.
Okay, steigen wir da gleich weiter ein. Schließen wir die Runde erstmal fürs Erste ab, ja? Ihr habt ein Mikrofon, glaube ich? Genau. Also sag du doch aus der Sicht des Radios oder auch des Öffentlich-Rechtlichen was dazu.
Na, ich glaube, dass diese ganzen Markenprodukte, die Namen wurden alle schon genannt, hoch und runter gespielt. Ich glaube auch, nicht das Image haben, um wirklich Musik davon zu bringen. Also eine Marke wie F6 oder Bex oder Bebop sind keine Musikmarken und die helfen den Bands nicht und wiederum spielen sie auch, haben sie wirklich keine Relevanz, weil das sind so die 1A, 1B Bands, die damit gefördert werden mit ein paar tausend Euro, die sie mal kriegen, aber so eine richtige Marktdurchsteigung haben sie damit auch nicht. Und ich glaube aber auch, dass muss ich wirklich zustimmen, dass dieser Marktdruck, der durch Anzeigen, wenn ich das Intro-Magazin mir anschaue, dann schauen wir mal das Intro-Magazin an, blättern durch und sehen, welche Artikel da laufen. So, dann kann ich dir nur zustimmen und sagen, ja, recht gehabt. Und dann gibt es noch die großen Jungs, die da stattfinden, weil sie stattfinden müssen. Ansonsten wird das alles sehr marketingtechnisch zurückgestuft und Wert gelegt darauf, wer halt die Anzeige casht. Kann ich auch verstehen. Intro muss auch Geld verdienen. Und so sitzen wir immer wieder an dem gleichen Punkt zu sagen, wer Geld gibt, der hat das Recht auch Hallo zu sagen. Und ich glaube, das wird sich demnächst nicht ändern, wenn nicht die ganze Struktur, und da kommen wir vielleicht nachher noch drauf, dieser Musikdarstellung, wo die Musik stattfinden wird, ändert. Und ich glaube, da wird die Zukunft schon nochmal ein Schwert reinlegen müssen.
Kai-Uwe.
Ja, ich würde von außen betrachtet erstmal eine Unterscheidung vorschlagen. Und zwar kommt der Markenbegriff ja in verschiedenen Kontexten jetzt vor. Zum einen, Marke Coca-Cola engagiert sich für Musik. Dann gibt es wiederum ein Label, das sich über Musik am Markt behauptet. Und dann gibt es Gruppen, die sich selbst als Marke vermarkten wollen. Das geht mir immer ein bisschen durcheinander. Ich würde gerne die Risiken, die jeweils dafür jeweils sichtbar werden, gesondert diskutieren wollen. Also was für einen Preis hat es, dass eine Band sich mit einer großen Marke einlässt? Wo liegen die Risiken? Vorhin habe ich gehört, beim Zuschauer kommt das oder beim Publikum kommt das gar nicht groß an, das wird gar nicht weiter verbunden. Insofern scheint das ein kalkulierbares Risiko zu sein. Ein anderes Risiko mag sichtbar werden, wenn man sich mit einem bestimmten großen Label einlässt. Was für einen Ruf hat das Label und was kostet es die Band, sich dort zu engagieren oder nicht zu engagieren? Und schließlich, viele Bands werden früher oder später versuchen wollen, sich zur Marke zu machen. Was sind das für Anforderungen? Was sind das für Strategien, denen man sich unterwirft, wenn das passiert? Grundsätzlich habe ich auch den Eindruck, in dem Moment, wo Geld ins Spiel kommt, sollten bestimmte Fragen eigentlich nicht mehr gestellt werden. Es ist Kommerzialisierung offensichtlich dann unabänderlich, es ist etwas Unvermeidliches geschehen. Und mich würde viel mehr interessieren, also wie weit kann man gehen, ohne seine Integrität zu verlieren? Das ist noch nicht für mich klar geworden in den verschiedenen Statements. Also ab wann beginnt denn der Ausverkauf? Ist das eine Automatik oder ist das ein zu weit gehen bis zu welchem Punkt? Das habe ich noch nicht verstanden und das würde ich gerne klären wollen, auch im Laufe der heutigen Veranstaltung.
Das ist eine Frage, die man auch zurückstellen müsste. Wie sieht denn die Wertigkeit einer Marke aus, auch wissenschaftlich? Also kann man zwischen Marke A und B unterscheiden oder welche Parameter sozusagen sind wichtig dafür zu sagen, ich entscheide mich vielleicht für Apple, aber gegen Jägermeister? Weil im rein wirtschaftlichen System ist es ja vielleicht dann auch egal, wie du ja auch richtig gesagt hast, wenn es ums Geld geht, ist die ganze Diskussion vielleicht redundant.
Also ich würde zwei Punkte dazu nennen. Es gibt sicherlich Marken vom Blickwinkel der Gruppen aus, mit denen man eher harmoniert, die einen ähnlichen Lifestyle vertreten mögen. Das ist gar nicht so einfach zu ermitteln, wo da die Übereinstimmungen sind, soweit meine Kenntnis. Und darüber hinaus würde ich unterscheiden zwischen starken und schwachen Marken. Starke Marken haben eine Standardisierung, haben eine Integration dessen, was sie nach außen hin darstellen, was erheblich kostet, weil man damit seine Freiheitsgrade im Grunde abgibt. Hohe Standardisierung heißt, man kann wenig spontan noch handeln. Das sind starke Marken in der reinen Ökonomie, im Nahrungsmittelbereich, im Automobilbereich. Schwache Marken zeichnen sich durch eine geringe Integration aus, dadurch bleibt aber Spontanität übrig. Wenn ich den Musiksektor so begreife, würde ich jeder Band empfehlen, bleibt schwache Marke. Denn das bewahrt euch immer noch hinreichend viel Spiel, um unterschiedlichen Situationen gerecht zu werden. Starke Marken ignorieren Situationen und versuchen sie zu dominieren. Ich habe nicht den Eindruck, dass das für Bands ein gangbarer Weg ist.
Aber Bands wollen sich ja auch positionieren. Ich meine, Bands wollen ja auch wahrgenommen werden, wollen ein Image rüberbringen und irgendwo beim Konsumenten ankommen und ein gewisses Forschungsbild evozieren. Das wollen Marken auch. Also von daher ist es gar nicht so weit entfernt. Und ich glaube, die ganze Diskussion ist auch schwierig, weil die auch kaum greifbar, ne? Die Begriffe gehen durcheinander. Das ist, also ich glaube, dass Bands, es gibt Indie-Bands, Edgy-Bands, es gibt aber auch Marken. American Apparel, wenn man das Weiß-Magazin aufmacht, da sind auch Marken drin, die zu solchen Bands passen. Die Frage ist, was macht man? Ne? Die Bands brauchen Unterstützung, brauchen Geld für Touring, für die erste Produktion des Albums etc. Wenn eine Band smart ist, kann man sich das Geld auch von der Marke holen und sie autark vermarkten, wenn man weiß, wie die Mechanismen funktionieren. In England zum Beispiel ist nicht diese Angst zwischen Indie und Mainstream so groß wie in Deutschland und anderen Märkten und USA. In USA gibt es irgendwann, da ist man Indie oder halt Mainstream. Und Indie ist man halt College Radio, der hat die Indie-Kanäle, oder man ist halt Mainstream, man ist halt Clear Channel und Ausverkauf. Und in England ist interessant, dass das übergreift, also dass die Übergänge sind fließend. Und dass junge Bands in England mit ihrem Manager nicht zum Major gehen, auch nicht zum Indie-Label, sondern erstmal die Sache in der Hand behalten, das Geld von Marken wie Puma holen, American Apparel oder Marken, die ich noch nie gehört habe, aber Marken, die irgendwie im Konsumkontext der Zielgruppe dieser Gruppe Relevanz haben. Und das zu verstehen, ist bestimmt Soziologie in irgendeiner Form. Ne? Und das ist deswegen Ausverkauf oder nicht, ist eigentlich, ich glaube, wie es umgesetzt wird und was die Ziele sind, das ist auch ausschlaggebend.
Aber du meintest im Vorgespräch ja auch, dass es sich gerade so ein bisschen um eine Wilde Westen-Mentalität auch handelt in dem Sektor.
Das ist der ganze Kontext Musik halt, weil Marken natürlich gewohnt sind, ich habe es mal irgendwie erhoben für Sony, wie der eigentlich der Sponsoring-Markt sich aufteilt in Europa. Und der Markt wächst, es sind 18 Milliarden Umsatz in dem Markt in Europa und wächst deswegen, weil andere Kommunikationsinstrumente wie TV-Werbung etc. nicht mehr funktionieren. Und Marken dann versuchen, über Content an die Zielgruppe ranzukommen, über Sport, über, weiß nicht, einen Verein zu sponsern, über Gaming, über Fashion etc. Alles wird zugekleistert. Die Fashion Week ist Mercedes. Und da ist Musik spannend, wie eingangs diskutiert, weil halt direkt über verschiedene Kanäle auch man die Konsumenten erreichen kann, aber auch schwierig, weil die Wertschöpfungskette sehr fragmentiert ist im Sportbereich. Geht man zu einem Manager vom Fußballverein, zu Uli Hoeneß, legt einen Check-in und er macht alles möglich. Im Filmbereich ist auch eine Integration beim Filmstudio. Gaming genauso. Musik gibt sehr viele Stakeholder, die halt den Prozess managen. Das sind Manager, Publisher, die mit Marken reden, das ist das Label, der Live-Agent, Promoter etc. Und alle reden mit Marken und wer hat was und für die Marke ist es unübersichtlich, wer welche Rechte hält und wer was delivert.
Okay. In dem Zusammenhang würde ich dann euch beide fragen, einerseits, okay, geht es darum, vielleicht noch konkrete Strukturen zu formen, wie lässt sich dieser Markt, Musikmarkt, auch mit Marken, Kooperationen gut handeln? Ganz naiv gefragt, lässt sich bei einer Rockliga wirklich mehr Schnaps verkaufen, ja oder nein? Oder profitieren wirklich Bands wie Deichkind, Telecommander oder eben auch die Sterne tatsächlich von einer anderen Medienpräsenz? Robert.
Ja, also um auch nochmal da anzufangen bei der Frage, über welche Art Marke reden wir hier. Also wenn ich mich mal heute als der Vertreter der sozusagen Big Brands hier verstehen soll, dann ist das so, Marken unterstützen nicht Musik. Ich glaube, den Zahn kann man mal als erstes ziehen, sondern die instrumentalisieren Musik für ihre eigenen Zwecke. Das ist schon immer so gewesen und das wird auch immer so bleiben. Da gibt es auch gar keine andere Idee von, sondern ich will ja nicht mehr Platten verkaufen von den Sternen, freue ich mich persönlich, aber interessiert mich als Jägermeister nicht, sondern ich will natürlich mehr Schnaps verkaufen. So. Und das werde ich versuchen und deswegen hänge ich auch das Logo möglichst oft rein und lasse den Moderator vielleicht zweimal zu viel, aber relativ oft Jägermeister sagen, bis es auch jeder gemerkt hat. Ich würde mal sagen, Jägermeister lässt sich gar nicht so viel besser damit verkaufen. Das hat aber andere Gründe. Das liegt zum Beispiel daran, dass es kein ideales Konzertgetränk ist, wo ich so sage, wir sollten lieber mehr Partys machen als Konzerte. Aber das ist auch gar nicht so der direkte Anspruch, sondern denen geht es ja immer um Verjüngung. Denen geht es darum, immer wieder jüngere Zielgruppen daran zu führen, und die damit zu konfrontieren. Das funktioniert auch halbwegs. Es ist relativ teuer. Es ist einfach immer noch billiger, eine Anzeige zu produzieren und die in die Intro zu schalten, als diesen ganzen Hustle zu machen. Von daher ist es aus Markensicht gar nicht mal das Wirtschaftlichste. Und dann kommt dazu, das muss man jetzt auch sagen, wir kommen ja gerade auf schwere Zeiten zu. Das heißt, diese Engagements werden jetzt auch noch mal ordentlich zurückgehen. Also die werden jetzt nicht gerade steigen in den nächsten zwei Jahren, sondern wir werden deutlich weniger solche Touren und deutlich weniger solche Sponsorings haben. Weil die müssen im Supermarkt werben, wo es den Jägermeister zu kaufen gibt, da muss irgendein Plakat hängen und dann kaufe ich Jägermeister. Ich habe gerade mal geguckt, für was für eine Marke wir hier sitzen. Das ist ja ganz interessant, dass man es manchmal gar nicht merkt. Finde ich jetzt nicht so schlimm. Fühle ich mich jetzt auch nicht schrecklich ausverkauft. Gibt ja auch gar keinen, der ein Foto macht. Aber das, was du da sagst, ich kann möglicherweise ein bisschen mehr Jägermeister verkaufen. Ich kann ein bisschen mehr Jägermeister verkaufen. Ich glaube nicht, dass ich allzu viele CDs mehr verkaufen kann. Das ist aber sowieso nicht das Thema. Sondern ich werde in der Presse möglicherweise häufiger genannt. Und ob mir das hilft oder nicht, muss ich als Künstler immer selbst einschätzen. Es gibt ganz viele Künstler, die sich schon immer verkauft haben und die müssen selber, also diese Frage von Integrität, Authentizität ist unheimlich individuell. Da gibt es eben kein pauschales, das ist Ausverkauf, sondern was für den einen Ausverkauf ist, für den anderen kein Ausverkauf. Er kann sich ja selbst entscheiden.
Es piept hier eine Menge, ja?
So rum? Ja, ist wie ein Rapper.
Künstler ist mit Sicherheit ein ganz wichtiger Punkt. Also es gibt ja seit ein, zwei Jahren ja durchaus die Diskussion darüber, dass sich das Künstlerkonstrukt ja auch verändert hat. Dass eben nicht mehr so viel in Händen der Labels liegt, sondern tatsächlich Bands, Musiker, DJs, Produzenten etc. viel mehr in Eigenverantwortung, auch durch die Möglichkeiten der neuen Medien und so weiter, sich eben auch selber vermarkten können. Viel eher anfangen müssen, sich auch selber tatsächlich vielleicht auch als kleine Marke zu formen, zu etablieren, weil dafür die Budgets nicht mehr da sind, mehr über kleine Peer-to-Peer-Netzwerke zu fungieren und so weiter und so fort. Also man sagt ja mittlerweile auch, jemand, der wirklich erfolgreich jetzt ins Musikgeschäft einsteigen will, sollte am besten ein bisschen Knowledge über BWL schon mit dabei haben, weil vielleicht so ein bisschen dieser grundnaive Gedanke, ich werde jetzt aus der MySpace-Gosse entdeckt und werde dann jetzt doch reich, auch aufgrund der wirtschaftlichen Strukturen oder Vertriebsstrukturen, die wir haben, so gar nicht mehr wirklich bewerkstelligt werden kann. Nun würde ich euch beide fragen wollen, ist das nicht am langen Ende auch nach jahrelanger Labelerfahrung, auch mit Indie-Label-Erfahrung natürlich, die dennoch die gleichen Zwänge hatten wie Major-Labels natürlich auch, gibt es da nicht dennoch so etwas wie eine Chance oder auch ein bisschen Motivationsschub zu sagen, gut, der Künstler kann sich vielleicht doch noch mehr autonomisieren und selber entscheiden, mit welchen Marken er kooperieren möchte oder nicht?
Ja, natürlich. Ich denke, je mehr man in der Hand hat an Rechten, desto mehr kann man selbst entscheiden. Das ist schon mal klar. Also wenn man das Label selber macht, alle Rechte behält, dann hat man auch zumindest so von der Labelseite Kontrolle darüber. Aber es geht ja noch weiter, ne? Weil du es gerade erwähnt hast, was hängt für ein Plakat hinter uns. Ich glaube, man kann kein größeres Festival in Deutschland machen als Band, das nicht von mehreren großen Markenartikeln gesponsert ist oder als Werbefläche benutzt wird. Und da wird man nicht gefragt oder so. Diese Einstimmung, das ist per se nicht erforderlich. Und da ist, das ist, ergibt sich automatisch aus einem Bieter-Contest, dass man sozusagen die größten Bands, also die höchste Gagen zahlen muss, um die besten Bands zu kriegen. Und das kann man nur bewerkstelligen mit entsprechendem Support aus anderen Branchen, also dieser Werbung eben, Bereichen, wo auch vielleicht viel, viel mehr Geld verdient wird als im Musikgeschäft und so weiter. Und das sind Sachen, das ist zum Beispiel ein Bereich, diese Festivals, da kann man als Band nur sagen, entweder ich spiele da oder ich spiele da gar nicht. Da ist man auch als Band wieder in der Situation, wo man weiß, wenn man eine kommerzielle Plattenfirma hinter sich hat, dann sagt die einen, sag mal, spinnst du, du kannst doch nicht jetzt hier Rock am Ring absagen, das sind 50.000 Leute, die da hinkommen, sagen wir mindestens 10.000 Einheiten an Platten, die du verkaufst, du gehst da jetzt verdammt nochmal hin. Ne? So, also das, diese Kontrolle zu behalten, fällt natürlich leichter, wenn man dieses Label nicht hat, wenn man sagen kann, so mir ist es egal, es ist mein Label, ich gehe nicht zu, ich habe jetzt Rock am Ring genommen, ist egal, das gilt für alle großen Festivals. Macht man aber auch als Kleinunternehmer natürlich nicht, weil diese tausende Einheiten oder die das bringt, einem unter Umständen den Arsch retten können und die Investitionen, die man vorher getätigt hat, sozusagen wieder. Und man steckt einfach in diesen marktwirtschaftlichen Zwängen drin, das wollte ich damit sagen. So. Und da kommt man nicht raus. Und solange es keine Revolution gibt oder sich die Verhältnisse grundlegend ändern. Es gibt aber, also, beziehungsweise es gab Mechanismen, die sozusagen diese Zwänge für in den Kulturbereich abgefedert haben. Im anderen kulturellen Bereichen gibt es das sehr viel stärker als im Musikbereich. Der Musikbereich ist traditionell einfach von der Geschichte her eben so ein, ich sag mal, ein Nebenprojekt, also gerade der Indie-Bereich, ein Nebenprojekt des großen Rock'n'Roll-Projekts, ja, also des eigentlich kommerziellen Mainstreams, an dessen Rand sich diese ganze Indie-Szene immer aufgehalten hat. Und dieses System bricht jetzt durch den Wegfall des Tonträgers in sich zusammen und damit auch die ganzen Abpufferungs- und sozialen Sicherungssysteme. Und das ist das Problem, vor dem wir jetzt stehen, um das auf den Punkt zu bringen. Ne? Und da sieht man sich eben als Künstler vor der Entscheidung, mache ich Kunst und akzeptiere, dass ich kein Geld verdiene oder lasse ich mich jetzt darauf ein, sozusagen aus meiner Kunst ein Gewerbe zu machen. Und da wollte ich mich jetzt mal mit Thomas solidarisieren, weil das kann ich verstehen, wenn man als Künstler sagt, diesen Schritt mache ich nicht, denn ich kann sozusagen das, was ich tue, kann ich nicht, wie es, glaube ich, im letzten GEMA-Rundbrief hieß es, wieder die brotlose Kunst. Da kann ich nur sagen, da kann man das brotlos auch streichen, wenn man so die Pop-Seminare mitmacht, dann kann man auch sagen, wieder die Kunst, ja, das hat einfach nichts damit zu tun. Sondern da ist wirklich im Kunstbereich der Aktionismus, ich gründe ein Label und ich akzeptiere erstmal keine Einschränkungen seitens des Marktes für meine Kunst. Das ist ganz wichtig, um was Vernünftiges zu produzieren. So, und ich denke, im Moment ist es so, dass die ganze wirtschaftliche Entwicklung und politische Entwicklung einen zwingt, diese ganz harte Entscheidung so zu treffen.
Ja, das fügt sich vielleicht zusammen. Ich hatte bisher nicht so richtig verstanden, was hier eigentlich Ausverkauf bedeutet. Denn ich bin nicht von der professionellen Seite, ich mache jetzt keine Musik. Man macht Musik, man ist Künstler und irgendwann entscheidet man möglicherweise damit den Markt zu betreten. Dann kommt noch was hinzu, man wird dann auch Unternehmer. Und dann muss man irgendwie mit den Marktgesetzlichkeiten klarkommen. Das ist eine Entscheidung, die ihr fällt. Und wenn dir diese Entscheidung fällt, dann habt ihr mit bestimmten Gegebenheiten klarzukommen. Und es ist immer jederzeit möglich, auszusteigen, weil ihr fühlt, dass die Einschränkungen zu weit gehen. So, und jetzt frage ich mich, wenn das so ist, und das wurde am Ende dann doch sehr klar herausgearbeitet, was ist denn das Böse ausverkauft hier? Wenn es doch immer eure Entscheidung ist, als Künstler, bis so weit zu gehen und noch weiter und noch weiter und noch weiter und richtig berühmt zu werden, okay, und dann hat das einen Preis, aber das kann man vorher wissen. Wo ist das ausverkauft? Also wo genau kann ich das beobachten? Denn es klingt so ein bisschen, wir sind in der Opferrolle, wir werden versklavt von dem System, die böse Industrie. Aber das finde ich schwer nachvollziehbar, wenn man nicht mir die einzelnen Karrieren angucke. Nein, aber so ging es los und da habe ich jetzt gerade ein bisschen Schwierigkeiten, den gemeinsamen Punkt zu entdecken. Kunst und Markt haben erstmal wenig miteinander zu tun. Wenn man das zusammenbringt, hat das einen Preis. Das weiß man vorher. Gut, und da muss man sich entscheiden, will man das oder will man das nicht?
Ich sehe das ähnlich wie du, muss ich ehrlich sagen. Und ich denke auch mit diesem Ausverkauf, das kenne ich sogar schon noch aus so autonomen Zentren, wenn da mehr als 20 Leute waren, meinten die schon, das wäre der Ausverkauf. Also dieses Wort, das lastet einem, das kenne ich seit 15 Jahren, seitdem ich Musik mache. Ey, du bist ausverkauft so. Alter, jetzt sind 20 Leute hier. Oder du bist jetzt auf dem Label, das hat schon 1000 Platten verkauft. Also es ist sowieso so ein, genau so ein Label, das ich, das man ablegen sollte. So, man sollte einfach nur wissen, warum man das macht, was man macht. So, wenn ich mich entscheide, dafür Musik zu machen, dann überlege ich mir, unter welchen Umständen ich Musik mache, mit wem ich Musik mache und welche Musik ich mache. Und nicht, welchem Musikmagazin ich gefalle, welchem Marketingkonzept oder welcher Messe ich gerade gefalle, so irgendwie. Und das wird hier die ganze Zeit so verwechselt. Musiker sind eigentlich nur noch Projektionsflächen dafür. Guckt sie euch an, wie Affen im Käfig. Jetzt haben alle Leute enge Hosen an, Chucks irgendwie, Seitenscheitel und Lederjacken. Und das lässt sich gerade verkaufen. Vor 10 Jahren waren es irgendwie weite Hosen irgendwie und Boots und Cappies, die so saßen. Hat sich verkaufen lassen, so. Also das heißt, es gibt dann bestimmte Leute, die sitzen dann den ganzen Tag da, haben eigentlich mit Musik gar nichts zu tun und überlegen sich, Mensch, wie könnte ich den jetzt verkaufen? So. Und ich habe das selber mal erlebt beim Indie-Label, dann sitzen dann so Leute und meinen so, kannst du nicht mal das anziehen oder so? Das wäre doch geil für die Bühne. So das sind die Überlegungen, mit denen man sich auseinandersetzen muss, wenn man Musiker ist. So. Und dann sagt man sich dann irgendwann so, okay, dann bringe ich nur noch 100 Tonträger auf meinem eigenen Label raus, verkaufe die und habe im Endeffekt mehr Geld, als wenn ich bei einem kleinen Indie-Label bin, das noch 20 Leute mitfinanzieren muss irgendwie und ich am Endeffekt nur drauf zahle, weil ich meine eigenen Platten für 8 Euro kaufen muss. So, das andere Problem ist einfach das, warum das viele Leute jetzt machen und Musiker machen bei irgendwelchen komischen Castingshows und Konkurrenzwettkämpfen, wo man seine Musik gegen andere battelt, irgendwie mitmachen, ist einfach so, ja, man möchte auch ein Stück vom Kuchen haben. Aber was heißt das? Selbst die Leute, die irgendwie die Kritik formulieren oder schreiben in Musikgazetten, sind so in einer Abhängigkeit da drin und haben so Angst, dagegen sich zu wehren und da auszubrechen, sondern machen das alles mit. Alle machen immer alles mit und am Ende sind sie trotzdem alle am Jammern und sitzen da und kritisieren es. Und das ist ein Zustand, den ich nicht verstehe, da bin ich orientierungslos. Ich weiß gar nicht mehr, worum es hier geht, so. Ich weiß gar nicht mehr, worum über geredet wird. Ich bin die ganze Zeit auf irgendwelchen Diskussionen, so Dancing with myself und das und das und das. Und alle reden und reden und reden. Und ich schaue mir die Zeitung am nächsten Monat an, es ist genau dasselbe. Dieselben Namen, die das kritisiert haben, alles dasselbe. So. Nein, das funktioniert einfach so nicht. Entweder habe ich Kritik und ich formuliere sie so und habe auch die Haltung, das so durchzusetzen, oder ich bleibe einfach zu Hause und lass mich vermarkten, so, Punkt. Also kann man keinen Tipp geben, muss jeder selber entscheiden. Würde ich sagen.
Ja, ich meine, das Fehlen von Kritik muss ich natürlich als Musikzeitschriftsredakteur auch durchaus annehmen, dass da natürlich eine Situation da ist, die schon als schwierig zu beurteilen ist tatsächlich. Aber versuchen wir doch da ein bisschen was herauszukristallisieren.
Aber kannst du das auch kritisieren als Journalist? Ich kenne ja genug Journalisten, die selber sagen, ja, ich würde gerne das und das besprechen, aber ich darf es nicht, ich komme es nicht unter, weil wir haben hier Seiten verkauft. Und diese Seiten, die verkauft sind, müssen erstmal gefüllt werden. Und das ist ein Problem. Auch für viele Journalistenfreunde, die ich habe. Also ich rede jetzt ja nicht nur als Musiker, man kennt ja auch Leute aus anderen Bereichen, auch für die ist es ein Problem. Auch für die Praktikanten da draußen ist es ein Problem. Weißt du, wir können das immer weiterführen. Wir reden über langweilige Musik. Das ist ein strukturelles Problem, wie gerade Ökonomie, Produktions- und Arbeitsverhältnisse funktionieren oder verinnerlicht werden. Ja, ich krieg jetzt auch so langsam Panik, sorry. Es sind ja auch viele Leute da, ne?
Okay, hat dazu irgendjemand was zu sagen an allererster Stelle? Von euch vielleicht?
So, stimmt, wir haben auch ein Mikrofon. Ja, aber so ging es jetzt schneller. Also ich verstehe das durchaus. Es gibt halt immer unheimlich viele Diskussionsveranstaltungen, so wie die jetzt, wo man sich fragt, was ist wichtiger, die Fußballergebnisse gleich oder die Diskussion. Und die Fußballergebnisse sind verdammt wichtig. Es gibt generell, muss man vielleicht mal zu diesem ganzen Thema sagen, ich fand die Überschrift zur Diskussionsrunde relativ alt. So, das ist so eine Diskussion, die führe ich jetzt, glaube ich, seit 25 Jahren zum 5. Mal. Na, und ich habe gerade vorhin Alfred Hilsberg gesehen, der stand auch schon im Kirn 1985 am Tresen. Und da gibt es halt immer dasselbe Problem. Du machst ein Konzert, es kommen zu wenig Leute, du brauchst Geld. So. Und das gilt auch für Medien. Du produzierst ein Medium, das muss irgendwie finanziert werden, muss Geld her. Jetzt kommen die Marken und egal, ob die Marken Indie sind oder nicht, das ist dir als Medium auch egal oder als Label letztlich auch relativ egal. Und du hast eine Chance, was dazu zu finanzieren. Und das wirst du auf jeden Fall tun, um das irgendwie hinzukriegen. Ob das ein öffentlich-rechtlicher Kanal ist oder ob das ein privater Kanal ist, es wird immer versucht werden, irgendeine Art Zufinanzierung zu kriegen. Und der Zufinanzierer will mitreden. Und ich sage, ich mache das ja nicht umsonst. Und wenn ich zahle, gibt es immer diesen schönen Spruch, wer zahlt, der malt. Und genauso ist es auch. Und das ist letztlich auch diese Frage von Kunst. Es gab ja schon immer Auftragskunst. Also Kunst und Markt sind eben überhaupt nicht getrennt, sondern waren schon immer ganz eng zusammen. Im Gegenteil, historisch gesehen waren sie früher noch viel enger zusammen, weil es fast gar keine freien Künstler gab, weil sie abhängig waren von ihrem Fürsten, König oder sonst was. Und da haben sich bloß die Institutionen geändert. Und genauso wie du abhängig bist von der Kulturpolitik, wo du auch bestimmten Referenten gefallen musst, ich kenne das sehr gut, ich mache ein Kurzfilmfestival seit 25 Jahren, das nervt so richtig, da immer Förderung zu kriegen, Sponsoren kriegen wir da auch schon lange nicht mehr. Da reden wir aber nicht mehr über Indie, da reden wir darüber, wie wir uns besser vermarkten, wie wir sozusagen Film anders verkaufen können. Das ist, finde ich, auch ein Punkt hier für die Diskussion. Also nicht die Frage von Ausverkauf, sondern was kann ich denn bitte als Musiker, als Label, als Management tun, um irgendwie in dem ganzen Bereich ein bisschen voranzukommen. Würde ich fast mal zu Marcel überleiten, weil der so ein bisschen die Zukunft der Musikindustrie darstellt, weil der ist eben kein A&R mehr, sondern der ist für Branded Entertainment zuständig. Das ist zwar auch ein fürchterliches Schlagwort, aber es ist eben ein Zukunftsbereich, mit dem ein Label wie Sony an einer bestimmten Stelle überlebt und eben nicht mehr mit dem Verkaufen von Tonträgern. Kannst du sicherlich was zu sagen?
Ja, ich meine, für uns ist einerseits natürlich auch neue Erlösströme, dass wir natürlich da auch mitpartizipieren an solchen Endorsement-Deals für Sponsoring etc. Aber wenn man sich die Zahlen anschaut, die da generiert werden, sind die wirklich haben keine Relevanz im Gesamtkontext. Also der ganze Bereich Partnerships mit Marken und damit Geld zu verdienen und Marketing, das wird die Industrie nicht retten. Das ist für uns nicht die Motivation. Für uns ist die Motivation vielmehr, dass wir uns jetzt als Service Provider definieren und zwischen den Kulturen versuchen zu managen. Weil ich glaube, das Schwierigste ist wirklich, den Bereich Popmusik, Popkultur, Management, Label zu verbinden mit Marken wie Levi's, Procter & Gamble, was auch immer, weil es gibt dieselben Ziele. Jeder möchte irgendwo sich vermarkten. Ich glaube auch, ich stimme dir auch zu, was du irgendwie ausgeführt hast, aber man müsste, glaube ich, nicht immer so der passive Spielball sein im System. Jeder, der irgendwie auch Musik macht, hat wahrscheinlich auch irgendwo ein Bild im Kopf, was er gerne sein möchte. Und was er auch erreichen möchte.
Entschuldigung, dass ich kurz unterbreche, aber ich habe meine Musik, vorher noch nie mit einer Marke wie Levis, Jägermeister
ohne Marke, aber du hast Musik, aber du möchtest auch Leute ansprechen, du bist auch nicht nur...
Ja, aber das passiert über die Musik. Entweder macht man die Musik, die gut ist, und dann gibt es wie früher Kritiker, die das super finden. Und auch so, wie bestimmte Musikmagazine wie Sound oder Specs auch früher funktioniert haben. Da saßen ambitionierte Schreiber, die hatten Bock, über das zu schreiben, was sie gut finden. Und haben das versucht, noch in einen politischen, gesellschaftlichen Kontext zu setzen. So.
Bin ich voll bei dir.
Und nicht darum, dass ich sagen will, ich möchte jetzt hier bei Pilzen Urquellen totalen Knall machen, wenn ich den aufhaue mit dem Feuerzeug. Will ich dafür Werbung machen? So irgendwie. Ja. Das ist so...
Ich bin voll bei dir, aber ich meine, du hast aber auch bei deiner Musik auch ein Bild von dir, welche Werte du vertrittst, mit welcher Haltung du Musik machst. Nee, aber dann kannst du ja sagen, Levis nicht, aber vielleicht die und die, vielleicht gar keine Marke, aber es gibt sicher eine Marke draußen, die vielleicht Werte vertritt, die mit deinen übereinstimmen. Und dann kannst du proaktiv sagen, finde ich geil, die Marke finde ich irgendwie cool und das passt. Bestes Beispiel, wir haben jetzt eine Kampagne entwickelt mit BMW und Mini, 50 Jahre Mini. Und wir sind auf Bands zugegangen und Mini möchte irgendwie auch sich mit Musik assoziieren und Popkultur etc. Und sind auf Kasabian zugegangen. Kasabian sagt, nee, Ausverkauf, das ist irgendwie, wir fahren alle Mini, aber unser neues Album mit einer Marke zu launchen, passt nicht. Ting Tings, auch abgelehnt. Und wir haben jetzt Powella angesprochen und Powella sagt, ja, geile Marke, finde ich klasse, ich stehe voll dahinter, ich bin mit Mini groß geworden. Seit 30 Jahren nie eine Partnerschaft gemacht, aber er macht dann eine Partnerschaft mit Mini und mit Fred Perry, weil er dahinter steht. Das ist glaubwürdig. Er verbietet sich null. Das Management von Mini sagt natürlich, ich möchte, dass du irgendwie bei dem Konzert sagst Happy Birthday, und wenn er sagt, ich rede nie auf dem Konzert, ich sag gar nichts. Man kann schon seine Meinung sagen, man kann schon irgendwie, glaube ich, proaktiv definieren, wie ich mit einer Marke arbeite, und dann passt auch. Weil er kriegt A, einen dicken Scheck, er kriegt ein Mini, er ist happy, die Marke ist happy und wunderbar. Er macht auch, er designt ein Mini, ein Concept-Car, was er irgendwie kreativ mitentwickelt. Und ich glaube, da kann man einfach proaktiv sagen, das passt und passt nicht. Und da setzen wir an, dass wir versuchen, mit der Agentur, die bei Sony angedockt ist, aber selbstständig agiert, als Service-Provider zwischen den Welten zu fungieren und das zu moderieren. Dass wir halt sagen können zu Mini und BMW, das und das kann man mit Powella machen und das geht nicht. Und dass da eine Kampagne rauskommt, die irgendwo dann für beide für beide Seiten irgendwo auch Sinn macht. Ne? Und es gibt ja recht, es gibt wenig Partnerschaften, die halt so funktionieren. Weil es aber auch wenig Mediatoren gibt, die das irgendwie moderieren und auch umsetzen können. Ne?
Ich glaube, genau das ist so der richtige Schritt, den man finden muss. Also ich komme mehr aus dem Eventbereich. Also jedes Mal, wenn wir ein Event ohne Sponsoren machen würden, was ich gerne machen würde, würde die Ticket statt 50 Euro 100 Euro kosten. Punkt. Wäre keiner mehr bereit zu zahlen. Also muss man sich versuchen, einen Partner zu suchen, versuchen, den Partner zu finden, den man halt braucht. So. Und meistens natürlich nur ganz wenige Marken, aber man kann halt, und das sehe ich genauso bei den Events, die wir machen, sich den Partner raussuchen, der einem am ehesten noch das Gefühl gibt, dass man da wirklich auf einer Ebene liegt. Was ich total hasse, ist so Geschichten, man hat Events, man hat einen, der viel Geld zahlt, versucht den zu verstecken. Also man versucht diesem Partner irgendwie, naja, ich habe jetzt hier von dir so viel Geld bekommen, aber du musst da hinten im Eingangsbereich stehen. So viel wie möglich. Und das sind bei vielen Events, die wir machen, ist das leider die Regelbarkeit. Man versucht, den Partner, den man hat, zu verstecken. Es gibt ganz wenige Festivals und Events, die gut gemacht sind, weil sie den Partner so einbinden, dass es auch einen Doppelwert hat. Ne? Und das, glaube ich, eine Marke so zu nehmen, dass man ein Win-Win-Modell herstellt für beide. Und das ist, glaube ich, dazu braucht man viel Kreativität. Und da, glaube ich, haben die Marken auch manchmal Problem. Wir hatten von dem Teil, Jägermeister sollte mehr Partys machen, weil sie mehr Schnaps verkaufen, weil bei Partys sehe ich bei meinetwegen, nehmen wir mal Coca-Cola Soundwave an. Also das ist eine Veranstaltung, wo Rock'n'Roll-Bands spielen. Kein Rock'n'Roller trinkt Cola, sage ich mal so in Anführungsstrichen. Ja? Und die müssten da eigentlich dann eine Biermarke draufsetzen. Genau, das sind auch viele kreative Agenturen, die da hinten, die eigentlich keine wirklich kreative Leistung vollbringen. Und ich glaube, Marken sollten wieder mal auf diesen Schritt gehen, dass sie mit der Musik, wenn sie schon die Musik haben wollen, was ich manchmal als großen Fehler sehe, dann wirklich auch eine Kreativität herstellen. Und das fehlt in meinem Gefühl halt sehr, sehr stark.
Genau, was machen wir eigentlich? Also ich möchte den Punkt von Thomas eigentlich nochmal ganz gerne aufgreifen, weil wir uns natürlich ein bisschen schon in dieser Schleife befinden von altbackener Kulturkritik bis hin zu, wir kritisieren jetzt Marken und Kapitalismus. Dennoch, was man vielleicht im Rahmen dieser Veranstaltung anbieten könnte, wäre doch eine Form des Entwurfes zu entwickeln, da wir gerade aus sehr vielen verschiedenen Bereichen kommen. Was erstmal faktisch festzuhalten ist, ist ja doch die Tatsache, dass die Geldströme oder wie man das immer nennen mag, von Musik sich ja tatsächlich verändert haben. Musik ist faktisch kein Produkt mehr. Musik hat sich immer mehr zu einem Service im Bereich Live oder im Bereich Content verlagert. Das Wort ist ja auch schon häufig gefallen jetzt. Wenn man über Content redet, ist natürlich das Image extrem wichtig, was dann vielleicht auch genau wieder dieses Markenbild mit einbezieht unter Umständen. Zudem ist es ja auch so, dass viel mehr Geld für Technik ausgegeben wird und eben nicht mehr für den Inhalt. Das sind, glaube ich, so ein bisschen die Kernpunkte, mit denen wir gerade uns auseinanderzusetzen haben tatsächlich. Ja, also man investiert das Geld in iPod, aber für den Inhalt dementsprechend eventuell nicht, oder es wird halt einfacher kopiert, weil die Möglichkeiten natürlich auch andere sind. Mein Vorschlag wäre, unter dieser Prämisse vielleicht so eine Art Modell zu entwerfen. Wie kann man sozusagen das Beste daraus holen, ohne dass wir in diese USA-typische, ich habe an jedem Fingernagel einen Sponsor kleben, Ästhetik haben, bis hin zu, wir müssen alles wieder komplett verstaatlichen. Also wo können wir da ein Spannungsfeld finden, dass sowohl Indie-Labels, Junge, als auch Künstler, als auch Radio, meinetwegen auch der Markensoziologe, sozusagen für die Zukunft irgendwie einen Blick entwickeln können? Gibt es da Ideen für? Oder was läuft vielleicht gerade im Augenblick so schlecht, dass das an allererster Stelle erstmal weggeschafft werden sollte?
Eins möchte ich sagen zu deinem Statement in Vorgang zu diesem. Möglicherweise fehlt es an Professionellen, die sich wirklich als gute Mediatoren einbringen können. Es gibt Professionalität überall, aber wohl möglicherweise nicht hinreichend in der Vermittlung dieser Welten. Also wenn es so schwer gelingt, Übereinstimmung herzustellen zwischen der Wertewelt einer Marke und der Wertewelt eines Musikers oder einer Band und so viel Unzufriedenheit doch auch und Unglück in dieser Kooperation vorherrscht, obgleich sich wieder einige gute Beispiele immer wieder anführen mögen, dann würde ich sagen, wo sind die Leute, die das für beide Seiten vernünftig hinkriegen? Also Diplomaten, wie wir sie im politischen Bereich erkennen, die versuchen, über die Kulturen, über die Nationen hinweg gewisse Verständigung herzustellen. Ist das ein Mangel? Ist das zufällig, wenn das gelingt? Ist das etwas, was man nicht in keiner Weise managen kann, auf eine professionelle Weise? Braucht es dafür mehr Ausbildung? Braucht es dafür mehr Ausbildungsgänge an den Hochschulen oder wo auch immer? Also das leuchtet mir gerade ein. Das läuft so schlecht, weil es zu wenige Leute gibt, die in der Lage sind, beiden Welten gerecht zu werden. Wenn das besser der Fall wäre, dann würde es häufiger zu solchen Kooperationen kommen, wie du sie dargestellt hast. Und man würde vielleicht viel eher das Ganze in eine produktive Richtung bringen, als es jetzt sich gerade darstellt.
Genau. Brauchen die Sterne einen Markenvermittler? Fragezeichen.
Ja, also ich finde so eine Veranstaltung wie Jägermeister Rockliga beweist ja, dass das Ganze noch ziemlich plump ist. Ne? Also das ist ja das Gefühl, was man dabei hat. Vor allen Dingen, dass es so, ja klar, ganz klar eine kommerzielle Veranstaltung, die Schnaps verkaufen will. Ich finde, das hat ja auch noch was Gutes. Wenn es so plump ist, dann ist es auch was direkt Wahrnehmbares. Viel schlimmer finde ich eigentlich, wenn Produkt und Image so ein bisschen besser zueinander passen, wie ich sag mal, vielleicht Ulrich Tukur und Nil, ja, oder so. Da gibt es ja dieses sehr etwas subtilere Kultursponsoring. Es gibt auch BMW, glaube ich, die in Hamburg sämtliche in der Leisthalle, also klassische Musik sponsoren, die also da eine andere Klientel haben, ne, so ein bestimmtes Image auch für ihre Marke abgreifen wollen. Das haben wir auch übrigens noch nicht erwähnt. Das ist ja das Hauptinteresse ist ja andersrum. Also die Marke möchte ja sozusagen Image von den Künstlern und nicht umgekehrt. Und also dass Künstler da durchaus was zu verkaufen haben und vielleicht sogar noch zu bescheiden sind, ne? Wenn wir davon reden, Nachwuchsförderung und so, was können die Marken den Künstlern bieten, wollen sie gar nicht. Ne? Das ist andersrum. Sie wollen etwas kaufen und dafür bieten sie Geld. Wenn du mich nach einer Zukunftsperspektive fragst, dann habe ich zwei Sachen, die ich sagen möchte. Das eine ist, dass ich glaube, dass langsam erst verstanden wird und eben auch sehr spät erst verstanden wird, dass dieses materielle Produkt Musik quasi nicht mehr existiert, de facto nicht mehr existiert. Marcel hat ja schon gesagt, was ich auch wichtig finde, ganz grundsätzlich, es gibt so viel Interesse an Musik wie nie zuvor und das bedeutet ja etwas. Und jetzt ist die Frage, wie kann man diese Beziehungen regeln, also so auch, dass alle davon profitieren und dass dieser Markt weiter funktioniert. Also mit Markt meine ich jetzt die Beziehung auch von Hörern und Musikschaffenden erst in erster Linie. Und obendrauf setzt sich dann nochmal so eine Diskussion, wie Marken beteiligen sich daran. Und ich finde, aber erstmal ist diese grundsätzliche Beziehung gestört und nicht geregelt und wird, ich sag mal, zu kulturellen Entwicklungen führen, die man nicht haben will, nämlich einer sehr starken Verarmung der Kulturszene, weil sich über kurz oder lang niemand mehr leisten kann, Kultur zu produzieren. Und ich glaube, dass da tatsächlich, und das ist meine zweite Sache, die ich sagen wollte, dass da tatsächlich der Staat gefordert ist, beziehungsweise eine Umstrukturierung im Denken auch gefordert ist, weil man nämlich nicht mehr davon ausgehen kann, dass dieser kapitalistische, der marktwirtschaftliche vorhandene Markt der Musikproduktion weiterhin auch Kultur am Rande produziert, sondern das wird ebenso verschwinden, wie dieser Markt verschwindet oder ebenso kleiner werden und sehr minimal werden. Also ich spreche davon, von diesem Verhältnis Mainstream und Indie. Und ich glaube, wenn man sich ansieht, wie viel Gelder in eben eigentlich museale Kultur fließt, wie viel Gelder aufgewendet werden, damit sich jedes Bundesland in Deutschland eine Staatsoper leisten kann, und das alles zusammengenommen noch nicht mal so viel ist, wie Bayreuth kostet, ja, um letztlich auch Imagepflege für den Staat, also die Bundesrepublik zu betreiben, dann sollte man sich überlegen, ob es nicht vielleicht sinnvoll wäre, Kultur auch mal umzudenken und zu sagen, das, was diese Leute hier machen, die hier sitzen auf der Pop-Up und Leute wie ich und andere, die seit 20 Jahren irgendwie in diesem Indie-Bereich rumwuseln, dass das förderungswürdig ist in einem ganz, ganz anderen Maße, als das bis heutzutage gemacht wird.
Da würde ich gerne noch was kommentieren. Vorhin hieß es, also diese Frage mit dem Ausverkauf, die wäre dir jetzt schon über die letzten 25 Jahre öfters begegnet, 5-mal. Diese Debatte, das ist doch jetzt auch wieder eine sehr vertraute Rhetorik. Die Kultur geht da nieder, wir müssen etwas tun, dann kommt der Staat ins Spiel. Warum gibt es da nicht mehr Vertrauen darin, dass die Unterscheidung zwischen Mainstream und Indie sich eigentlich über die letzten 100 Jahre mehr oder weniger bewahrt hat? Es gibt immer einen Rauf und einen Runter, aber das jetzt wieder so zu dramatisieren, kann ich, wenn ich mir die letzten 100 Jahre im Kunstbereich angucke, überhaupt nicht nachvollziehen. Das ist für Einzelne schmerzhaft und das ist sicherlich auch alles total trostlos, aber das war es immer für bestimmte Akteure in diesem Feld und trotzdem ist es so geblieben. Trotzdem gibt es diese Unterscheidung von dominanter Kultur, Mainstream und Subkultur. Und da habe ich den Eindruck, also wir sollten nicht unbedingt so auf den Markt schimpfen, wir sollten schon gar nicht nach dem Staat rufen, sondern vielleicht einfach mehr historisch das Ganze betrachten und erkennen. Sowas kriegt man auch nicht tot, den Indie-Bereich. Also die Bereitschaft, immer wieder sich abzusetzen und seien die Mittel, die Möglichkeiten noch so bescheiden, trotzdem etwas zu machen, sich in keiner Weise zu unterwerfen. Das ist etwas, was wir für das 20. Jahrhundert sehr gut beobachten können. Und deswegen habe ich jetzt wenig Lust, also in dieses...
Ganz kurz, ich meine das ganz anders. Ich meine nicht, das ist keine Mitleidsdiskussion. Ich halte das tatsächlich für zukunftsweisender, gerade weil es große Veränderungen gibt in diesem Markt, als sozusagen irgendwelche maroden Autounternehmen zu supporten. Ich glaube, dass der Markt der Zukunft wird eher noch die Kulturproduktion sein, als sozusagen die Autoproduktion, die demnächst sowieso in China stattfindet. Ist auch meine marktwirtschaftliche Einschätzung. Es geht gar nicht um Almosen. Es geht darum, dass ich glaube, dass ein sehr fortgeschrittenes, kulturell fortgeschrittenes Land sowas auch als Investition in die Zukunft begreifen muss und dafür sorgen muss, dass Kulturproduktion eben weiter möglich ist, damit es nicht verkümmert. Genauso wie es eine Filmförderung gibt. Ja? Es gibt eine Filmförderung, die auch sehr hohe Beträge verschlingt und die nötig ist, um überhaupt einen Filmmarkt in Europa, sage ich jetzt mal verallgemeinert, möglich zu machen, die aber auch gleichzeitig bewirkt, dass dieses Europa Talente hervorbringt, die auf dem Weltmarkt bestehen können. Und ohne Filmförderung würde ganz vieles auch nicht passieren. Und sowas haben wir im Musikbereich überhaupt nicht. Da wird sich immer noch komplett darauf verlassen, dass alles marktwirtschaftlich sich regelt und dass sozusagen die Leute, wie sie jetzt auch hier sitzen, alle genug Ausbeutungsbereitschaft, Selbstausbeutungsbereitschaft mitbringen. Das ist aber durch den zunehmenden Druck, glaube ich, in den nächsten paar Jahren kann man das nicht mehr erwarten. Die Leute werden einfach keine Zeit mehr dafür haben und sozusagen die kulturelle Produktion wird dort verkümmern, wo sie nicht gefördert und ermöglicht wird. Das glaube ich.
So, gerade zu sehen, im digitalen Kontext, also, sorry.
Ich würde nur gerne darauf antworten, weil ich merke gerade das Gegenteil. Also ich habe jetzt gemerkt, so in den letzten Monaten, ich habe mit ganz vielen Leuten irgendwie Kooperationen gemacht und gemeinsam irgendwie versucht, irgendwie sich gegenseitig in dem, was man tut, zu unterstützen, eigene Veranstaltungsreihen gemacht irgendwie, wie früher letztendlich von Leuten, mit denen man zusammenarbeitet, seine Platten mit auf Tour nehmen, die zu verkaufen, und das funktioniert. Ein gutes Beispiel ist, ich war jetzt vor ein paar Tagen mit einem Freund von mir auf Tour. Wir hatten beide unseren kompletten Backup-Katalog an Platten dabei, einfach so. Und noch von Freunden auch. Wir haben einfach an dem Abend 30 Tonträger verkauft. Das hört sich jetzt marginal an, aber ich habe die letzten Jahre nicht 30 Tonträger verkauft. Man hat den zum Preis verkauft, der einfach auch so für viele noch überhaupt finanzierbar war. Man macht Eintrittspreise, die für Leute noch finanzierbar sind. Man kriegt das Geld auch anders rein. Ich glaube, man muss halt einfach ökonomisch komplett mal abschießen mit dem, was vielleicht jetzt eine Zeit lang da war und wie es funktioniert hat, aus welchem Grund auch immer. Sondern man muss jetzt einfach denken, wie kann man ökonomisch anders denken, so. Und egal, ob ich jetzt, also natürlich, ob ich jetzt Kultur oder Staatssupport bekomme oder nicht, aber wie schließe ich mich mit den Leuten zusammen, die ähnlich denken wie ich? Das mag auch in dieser Runde individuell unterschiedlich sein, mit Sicherheit oder hier im ganzen Publikum. Aber mit wem schließe ich mich zusammen und mit wem nicht und mit wem mache ich Sachen? Und ich sage dir, in meinem Bekanntenkreis sind genug Leute, wenn man sich da zusammentun würde und gemeinsam irgendwie an einer Sache arbeiten würde, würde es leichter funktionieren. Und deshalb haben auch Anfang der 90er Jahre ganz viele Indie-Labels geboomt, die mittlerweile wieder pleite sind, weil sie sich genau an die Industrie geklammert haben, weil sie sich genau an die Marketingkonzepte geklammert haben. Glaube ich aber schon.
Du darfst doch dabei nicht unterschlagen, dass es Anfang der 90er Jahre noch CDs zu verkaufen gab.
Echt? Du verkaufst immer noch CDs, das wollte ich dir gerade mit sagen. Ich kenne Bands, die tauchen nie in Musikmagazinen auf. Die haben noch nie bei Jägermeister oder sonst wo mitgespielt. Die verkaufen aktuell 10.000 Tonträger. Die kennst du nicht vom Namen.
Ja, aber von 10.000 Tonträgern, von 10.000 Tonträgern kannst du zum Beispiel auch nicht ansatzweise leben.
Ey, wenn du, aber egal. Vier Leute können von 10.000 Tonträgern verdammt gut leben. Ey, ist egal, ich sage ja nur, jeder soll sich für das entscheiden, auf was er Bock hat, so letztendlich. Aber ich glaube, es gibt andere Möglichkeiten. Und wenn mehr Leute da draußen ein bisschen mehr Mut hätten und nicht die ganze Zeit Panik und Angst hätten und die ganze Zeit sagen, alles ist scheiße, aber die ganze Scheiße andauernd mitmachen, dann muss man sich nicht wundern, wenn man in der Scheiße sitzt und nur noch die Scheiße oben schwimmt. So, ja. Ey, so sieht's einfach aus, ey.
Tut mir leid.
Ich glaube, ein Punkt ist wichtig zu fragen. Ich glaube, ich muss fragen, dein Punkt ist, glaube ich, absolut schützt ja auch, dass die Politik halt geschlafen hat, im digitalen Kontext Rahmendaten zu schaffen, dass es funktioniert. Ich meine, in den letzten 5 Jahren hat es halt geknallt mit Peer-to-Peer-Systemen und Piraterie. Und man schreitet sich immer noch, wie die Abrechnungssysteme laufen für Publishing, für YouTube. Es ist alles wilder Westen, keiner weiß, wo es lang geht. Und es ist viel zu langsam, der Rahmen steht nicht. Was, glaube ich, nicht sein kann, oder es ist Geschmackssache, aber dass Protektionismus irgendwie eingeht und der Datenrahmen so stark ist wie in Frankreich, dass es Radioquoten gibt, dass Radiosender irgendwie 50% irgendwie französische Musik spielen müssen oder auch im Kino. Klar, man unterstützt den lokalen Markt und auch lokale Wirtschaft etc., aber es ist halt irgendwie Diktatur. Das ist irgendwie, das ist irgendwo ein anderer Punkt, glaube ich, zu deinem Statement, was, glaube ich, generell wichtig ist, weil der Markt so fragmentiert ist und so viele Interessengemeinschaften unterwegs sind, dass man versuchen muss, glaube ich, vielleicht sogar in Foren wie diesen Sachen zu bündeln und vielleicht auch Education voranzutreiben im Bereich, wie kann man Beispiel elektronische Musik, wie kann man da zusammenarbeiten mit Labels, Markenleute einladen, Verleger einladen, Leute aus der Telco-Industrie einladen, was die Vertriebsstrukturen der Zukunft bestimmen und vielleicht ein Think Tank entwickeln, etablieren, wo man vielleicht Plattformen entwickelt und Kräfte bündelt. Das ist, glaube ich, wichtig, weil es sind so viele Leute unterwegs, man muss die Kräfte bündeln, man muss die Regeln zusammenbringen und dann die Ideen entwickeln, stimme ich auch dir zu, dass die richtigen Ideen entwickelt werden, die dann man Markt umsetzen kann. Und ich glaube, da ist schon, und das findet halt nicht statt. Es ist halt so ein
gegeneinander, überall, so wie diese Jägermeister-Touren sind, jeder bettelt den anderen oder ist gegen den anderen, so arbeiten auch alle
richtig,
gegeneinander.
So ist es, ja.
Selbst die Leute, die sich mögen, arbeiten gegeneinander. So, anstatt man miteinander arbeitet. Und das ist ein fundamentales Problem. Und ich glaube auch, natürlich könnte man gemeinsam hingehen und mal beim ARD oder ZDF oder wo auch immer anklingen und sagen, ey, was heißt es eigentlich, eine Platte rauszubringen? Wie funktioniert das eigentlich so? Wie das früher bei Sendung mit der Maus war, so, ne? So baut man ein Fahrrad zusammen, so. So funktioniert eine Platte, so kommt sie auf den Markt und so hört sich am Ende an, wenn die Band auf der Bühne steht, so. Vielleicht macht das Sinn, vielleicht, keine Ahnung, ich weiß es nicht, ja. Aber...
Ich würde gerne einen Punkt mal aufnehmen, der kam hier, ich habe mich besser verstanden, war ein Missverständnis vorhin, mit dem Staat und mit einem Umschwenken im Rahmen von Wirtschaft. Und das Problem, das wir haben, dass es keine hinreichende rechtliche Regelung gibt, kann ich auch nachvollziehen als Außenstehender. Ich habe nur den Eindruck, dass der Staat oder dass die Gesetzgebung inzwischen viel zu langsam ist für das, was da draußen passiert. Und man kann das immer noch mal so bemühen und man kann auch legitim darauf verweisen, aber ich glaube, dass dieser Geschwindigkeitsunterschied zwischen Entwicklung in dem Markt und Verfahren in der Politik zur Begrenzung solches Wildwuchses sich in keiner Weise, die Zyklen werden sich nicht verkleinern, die werden sich vergrößern. Und ich habe den Eindruck, man sollte vom Staat in dieser Weise Abschied nehmen. Es ist nicht mehr möglich, das in irgendeiner Weise einzuhegen, wie wir das vom Nationalstaat kennen. Ich habe keine Ahnung. Es wird auch von der Diskussion sozusagen in der politischen Wissenschaften gibt es keine Vision, wie sich eine neue Ebene ausbilden kann, die in der Lage wäre, also das zu reproduzieren, was wir über den Nationalstaat kennen. Und alle diese schönen Verweise sind lediglich welche, die im Rahmen von Nationalstaat funktioniert haben. Und wenn wir mal die Vision zulassen würden, vergesst den Staat. Er kriegt das nicht mehr hin, was ihr eigentlich gerne hättet. Regulierung, ne? Keine Piraterie mehr oder dergleichen. Was wäre dann? Also wie würde die Zukunft aussehen, wenn es nichts mehr von der Art gibt, wie wir das alle so schon kennen? Verkehrsregeln für alles Mögliche. Diese Verkehrsregeln werden immer seltener durch den Staat noch gesetzt. Was bleibt dann?
Die Fragerunde ist im Anschluss.
Du bist fertig, oder?
Ja.
Okay. Nee, wegen des Zwischenrufs.
Also wenn man jetzt hier so ein bisschen, auch wenn das von sehr verschiedenen Facetten aufgegriffen wird, wir brauchen vielleicht ein bisschen gesamtgesellschaftlichen Support von einer gewissen Institution oder Taskforce, Think Tank, welches neudeutsche Wort man immer dafür haben mag, könnte natürlich an dieser Stelle eigentlich auch das Öffentlich-Rechtliche tatsächlich so eine Position einnehmen, der Kulturförderung. Was ja in vielen anderen Formen ja auch im Bereich der Vergütung mit der Kulturflatrate oder so auch eingefordert wird, das ist natürlich eine andere Tasse Tee. Aber ist das überhaupt in heutigen wirtschaftlichen, in dieser Situation oder in den jetzigen Bedingungen überhaupt machbar? Oder gibt es überhaupt die Möglichkeit, verstaatlicht Kultur oder gerade Popkultur zu fördern auch?
Also wir versuchen es auf unseren, die Möglichkeiten, die wir haben, gerade mit Sputnik, oder wir haben ja so einen kleinen Verbund, Sputnik, Fritz, UFM, wo wir denken, das ist so eine kleine Kooperation, die gerade für junge Bands machbar ist. Wir haben diese Plattformen, wo wir halt Nachwuchsbands suchen, die bei uns täglich präsentiert werden, die in die Rotation gehen, denen wir Slots auf Festivals geben, denen wir Slots vor großen Bands geben, wo wir aber auch nur sagen, wo wir nur sagen können, hier habt ihr mal einen kurzen Scheinwerferlicht, wo ihr durchmarschieren könnt. Mehr können wir nicht bieten. Vielleicht bei manchen Sachen reicht dieser Scheinwerfer aus, bei manchen Sachen gehen sie unter. Ich hab vorhin schon mal kurz erzählt, wir hatten diese Woche am Mittwoch White Lies im Konzert bei uns. Davor haben wir eine Band gesetzt, die einen super Preis gewonnen hat, die auch glücklich waren, aber irgendwie merkten, unwert dieser Preis, ein Vertrag mit einem Major-Label. Da dieses Major-Label wird keinen Cent für diese Band ausgeben, in die Werbung zu gehen. Also es gibt da auch so obskure Dinge und wir versuchen halt mit den Möglichkeiten, mit Rotation, mit Interviews, diese Band ein bisschen anzuheben, zu sagen, hier kann was passieren. Und das, wir nehmen uns immer so 3-4 Bands raus, die wir ein Jahr lang betreuen, ein Jahr lang schieben, um da was zu tun. Mehr können wir nicht, aber ich glaube, das ist schon ein guter Schritt. Wir haben jetzt zusammen letztes Jahr das erste Mal diesen Radio Award für neue Musik vergeben in Berlin. Wir waren ein bisschen erschrocken über den Zuspruch, den wir auf einmal bekommen haben, als nämlich die Majors anriefen und sagten, wir haben doch noch eine junge Band, die möchte man gerne da reindrücken. Wo wir gesagt haben, stopp mal, genau das war nicht gemeint. Wir wollten nicht eure Bands haben, sondern wir wollten die Bands haben, die keine Möglichkeit haben. Also wir haben uns schon gewehrt vor diesen Majors, die uns dann versucht haben, ihre Bands da durchzuschieben. Und mit dieser Band, die damals gewonnen hat, Bonaparte, ist eine Band, die doch schon jetzt ein bisschen bewegt, ein bisschen Hallo sagt in der Gegend. Die zweite Band war Chapeau Clac, die hat auch schon mal jetzt eine Tour hinter sich mit 40 Gigs. Also so wollen wir es weit bewegen. Wir werden es dieses Jahr auch wieder machen zur Popcom, diesen Radio Award. Und so versuchen wir mit unseren kleinen Möglichkeiten was zu tun. Mein Ziel ist eigentlich, und da kommen wir wieder bei diesen Streitigkeiten an, eigentlich möchte ich gerne oder unser Sender möchte gerne diesen Radio Award als Verbund sehen aller öffentlich-rechtlicher Jugendsender. Aber auch die ARD ist ein Konglomerat von vielen Leuten, die einen Kopf haben, und 3 Sender zu finden in der ARD, da hat man schon gratuliert. Ich glaube, 4, 5 werden es vielleicht werden. Und das ist schon ein guter Schritt. Und dann haben wir schon mal eine Möglichkeit, da was zu agieren. Weil ja, auch natürlich sehen wir uns da auch als Marke, ne? Also die wir da platzieren wollen, ohne Zweifel. Aber wir versuchen halt, da eine Möglichkeit zu geben, jungen Bands eine Plattform zu bieten.
Gut, vielleicht sind wir auch an einem Punkt angelangt, wo wir so eine Art Schlusswort formulieren können. Ja, wo sind denn die Fußballergebnisse eigentlich?
Hast du hier?
Die kommen, okay. Tragen wir auch gleich vor. Weil damit noch ein bisschen Zeit vielleicht für Rückfragen mit dem Publikum bleibt, würde ich vorschlagen. Und noch eine Zeit für eine Bratwurst. Können wir tatsächlich, also es ist halt ein sehr komplexes Thema, ein Thema, das schnell irgendwie in leicht biertischige Ebene abdriften kann. Aber jetzt aus den vielen verschiedenen Facetten, die wir rausgeholt haben, auch aus Künstlerperspektiven, kann man so etwas wie eine Forderung in dieser Runde herauskristallisieren. Vielleicht fangen wir linksrum einfach wieder an.
Ja, Forderung, ich kann mich nur wiederholen. Ich glaube, die Bündelung der Interessen und Kräfte ist, glaube ich, ausschlaggebend, dass man da versucht, irgendwo zusammenzuarbeiten und Plattformen, das Beispiel zum Beispiel ist ja wunderbar, wenn man sowas skalieren kann auf einer größeren Plattform und da zusammenarbeitet. Aber ich glaube nicht, dass da irgendwie schwarz-weiß Ansätze gibt, etc. Ich glaube, es ist wirklich und es wird auch totgeredet natürlich. Ne? Man muss wirklich versuchen, dass man die Foren schafft, die es eins ist, und dann auch wirklich nachhaltig versucht, das irgendwie dann auch wirklich weiterzuführen. Ne?
Ja, also in der Tat gibt es keine eindimensionale Antwort. Aus Sicht so der Marken, im Sinne von Verhandeln, hätte ich gerne mal gute Managements. Das ist für mich das größte Problem in Deutschland. Also nicht gute Künstler, sondern gute Managements. Ist wirklich auch nicht in Mannheim und nirgendwo wird das ausgebildet. Und wenn du englische Managementfirmen triffst oder einen schwedischen Medienanwalt oder einen Norweger, da sitzt du sofort mit Leuten gegenüber, die wissen, worum es geht. Die haben alle Rechte und wissen, wo die liegen. Die wissen genau, über was sie mit dir verhandeln. Die schützen ihren Künstler, die wollen gleichzeitig Geld verdienen. Das wird super professionell gemacht. Und es geht eben nicht, dass es der große Bruder macht. Also das ist so ein Riesenproblem. Zweites Thema mit dieser Frage von Staat und Nicht-Staat. Ich finde auch, der Staat verschläft viel zeitgenössische Künstler, ist keine Frage. Wobei mich weniger die Förderung interessiert als tatsächlich rechtliche Regeln. Und da stehe ich auch nochmal und sage, der größte Feind ist YouTube und nicht der größte Feind ist die Marke. Also die Leute, die wirklich die Künstler verarschen und schlimme Rechte sich ziehen, ist, also wer einmal ein YouTube-Video hochgeladen hat, sollte nochmal darauf achten, was er da angeklickt hat. Das ist ein Desaster. Also da muss man tatsächlich gegen vorgehen. Wir haben so einen anderen Roundtable, weil das ist hier auch gerade gefallen, mir so zusammenzusitzen mit den ganzen Filmleuten. Und da wird inzwischen eine kartellrechtliche Klage gegen Google und gegen YouTube vorbereitet, über Jahre, muss man sagen, weil da liegt das Problem eigentlich. Und da werden jetzt die Indies und die Majors zustimmen, weil das Problem haben alle. Das muss man einfach mal sagen. Auf der anderen Seite sitzen wir hier auf einer Messe, da dürfen wir nicht immer über solche großen Sachen reden. Künstler müssen sich auch von der Indie-Ebene erstmal selber vermarkten. Dafür gibt es heute Plattformen, wo ich mich selber für ganz kleines Geld vermarkten kann. Hier, glaube ich, gibt es sowas wie Audio Magnet, habe ich gesehen. Die machen das, die bieten das auch an. Gibt es aber X-Anbieter, die bieten das an. Das ist super interessant. Für Dance-Künstler ist auch eine Vermarktung über MySpace super interessant. Da kann man richtig mal eine Tausender-Auflage unter das Volk bringen. Anderes großes Problem, was ich auch immer hatte die letzten Jahre zwischen deutschen und internationalen Künstlern. Deutsche Künstler sind immer sehr deutsch. Die denken nie daran, sich in anderen Märkten zu vermarkten. Kein Norweger würde auf die Idee kommen, seine Musik für Norwegen zu machen, außer er ist Volksmusikkünstler. Die Deutschen gucken immer ein bisschen arg auf ihren Markt und gucken zu wenig auf den internationalen Markt. Und jeder Holländer, jeder Däne versucht, international durchzukommen. Und das ist eine der wenigen Chancen. Du kannst eben nicht zweimal im Jahr durch Deutschland touren und damit dein Geld verdienen. Aber wenn du es weltweit schaffst, und das schaffen deutsche DJs und das schaffen deutsche Elektronikkünstler, muss man immer sagen, dann hast du eine Chance, auch als Indie-Künstler ganz gut durchzukommen. Und das ist sicherlich auch nochmal ein großes Thema für jeden, der also Musiker ist. Nicht ganz so deutsch, das hilft. Aber es sind in der Tat unheimlich viele Ansätze, auf die man kommt. Wenn ich sowas höre wie eure Produktion da, wir machen gerade mit dem Radiosender in Hamburg Byte FM, ist ein ganz kleiner, ganz toller, von tollen Musikjournalisten, die nicht mehr schreiben dürfen, was sie wollen. Die machen da einen Radiosender. Natürlich auch eigentlich mehr oder weniger ohne Geld. Und da produzieren wir jetzt mit, wenn die Künstler vor Ort haben, nämlich sowohl Diskussionsrunden wie auch Konzerte, und filmen die. Und dadurch, dass wir sie filmen, können wir sozusagen dasselbe Ding, nämlich das Radio, nochmal in ein anderes Medium bringen und können es nochmal verkaufen. Das ist auch immer kleines Geld. Aber ich kann aus demselben Anlass, kann ich über ein Co-Producing, kann ich sagen, pass mal auf, du kannst pro Minute von mir nochmal 100 Euro haben. Das ist im Radiobereich gar nicht so wenig. No, da sagen alle, oh super, no, echt. Und das ist im Filmbereich aber okay. Und von daher muss man auch da ein bisschen über seine Grenzen gucken. Also nicht immer nur deutsches Konzert für Deutsche, für deutsches Radio, sondern für unterschiedliche Verwertungskanäle. Das, ne, gerade im digitalen Feld geht es super. Und solche Co-Producings wird es immer mehr geben. Das sehe ich ganz stark. Also wir haben gerade so leider die Reste von Hopnox und von Bisonic vor uns. So auch die Kataloge, die die haben. Da wollen die teilweise noch ein bisschen zu viel Geld dafür haben. Aber das, wenn man das vorher gleich so angegangen wäre und gesagt hätte, Mensch, ihr dreht tolle Konzerte mit und ihr dreht tolle Konzerteinstellungen, ihr habt euch aber nie vorher darum gekümmert, wie man das vermarktet. Wenn man es andersrum gemacht hätte, wie viel können wir davon verkaufen, ohne jede Marke, sondern nur das Konzert, kein Label im Hintergrund, einfach an 5 Plattformen verkaufen und nicht kostenlos hochladen, dann wäre da eine Menge gegangen. Okay, also insofern viele Möglichkeiten.
Ich kann das jetzt nicht verallgemeinern, ich kann nur für mich reden, meine eigenen Widersprüche versuchen zu minimieren und irgendwie versuchen, kühl zu bleiben, wenn alle gerade Panik in der Krise machen. Keine Ahnung. Krisen gab es schon immer. Und mein Leben ist irgendwie eine Dauerkrise, aber irgendwie geht's weiter. Vielen Dank. Eine Sache, ich habe noch Werbung in eigener Sache wegen großer Ausverkauf. Ich habe jetzt meinen mobilen Plattenladen dabei. Der ganze Scheiß muss raus, damit das Neue kommen kann. Für 5 Euro geht alles raus. Jeder, der nachher Bock hat und noch ein paar Cent, der kann die hier bei mir kaufen. So. Ich würde mich natürlich über sehr viele Leute freuen, die mir eine Platte abkaufen. Also hier ist viel dabei, Singles, Tapes von Freunden hier, Kahn, Chano. So weiter und so fort. 5 Euro Spontanpreis, Schnupperpreis. Bitte zahlreich kaufen, dann kann ich mir mein Ticket für die Rückfahrt noch leisten. Hab ich noch nicht gekriegt. Ja, aber dann, aber nur für den Fall nicht, ne? Okay, vielen Dank.
Okay. Naja, CDs sind auf jeden Fall museal mittlerweile. Da sollte man zuschlagen.
Sind was? CDs gehören ja mittlerweile ins Museum. Ins Museum, sag ich noch nicht ganz. Ja, ich weiß auch nicht, was jetzt ein Schlusswort noch, das wird, glaube ich, dann irgendwann zu viele Schlusswörter hier. Ne? Ich glaube, aber ich habe jetzt bei mehreren Leuten rausgehört, was zusammen machen. Ich glaube, an einem Strang ziehen.
Das ist ein Anfang. Vielen Dank. Lang lebe dieser Mann. Ja. Er hat verstanden. Einfach mal
kaufen. Find ich auf jeden Fall richtig. Auch angesichts eben der Entwicklung, dass es im Moment, kann Thomas, nee, ist okay. Ist okay, ganz ruhig aufbauen. Ich kann lauter sprechen dann. Alles klar, okay. Der Merchstand wird nebenbei aufgebaut. Was wollte ich sagen? Achso, ja genau. Ich glaube, das ist in dieser Situation eben da, wo Rechte offensichtlich nicht schnell genug geklärt werden können, weil es keine internationale Institution gibt, die das machen könnte, weil nationale Regierungen offensichtlich nicht in der Lage sind, logischerweise auch nicht in der Lage sind, das zu lösen, dass es trotzdem internationale Firmen gibt und die will ich gar nicht bewerten will, aber die natürlich auch aus reinem Geschäftsinteresse das jetzt schnell mal ausnutzen, dass diese Situation so ist. Du hast eben YouTube genannt. Ich glaube, es tun eigentlich alle. Es tut auch Apple oder so positiv belastete Marken, ne? Die einfach da, wo eine Gesetzeslücke ist, und da, wo man den Künstlern nicht zahlen muss, das eben auch nicht tun. Und die einzige Möglichkeit da, sich irgendwie überhaupt bemerkbar zu machen als Künstler mit seinen Interessen, ist es eben, an einem Strang zu ziehen. Und ich würde es eigentlich am liebsten sehen, wenn man das mal so machen würde, dass vielleicht alle Künstler auf der ganzen Welt ein Jahr lang mal nichts produzieren würden. Und mal zu zeigen, dass letztendlich doch diese Verwerter von Content abhängig sind von Lieferanten von Content. Ja, oder vielleicht ähnlich wie es die Gründungsgeschichte der GEMA besagt, ja, dass ein Autor in einem Café in Frankreich saß und sich geweigert hat, seinen Drink zu bezahlen, solange die da Musik von ihm spielen, ohne dafür zu bezahlen. So eine ähnliche Situation haben wir und es ist ganz, ganz wichtig, glaube ich, darauf zu reagieren, aber keiner von uns in dieser Runde kann das tun und Marken sind eben, glaube ich, nur ein Randthema.
Also ich glaube, nur sagen zu können, dass was wir gerade tun, ist so ein kleiner Ansatz, den wir weiter verfolgen werden. Und ich würde mir halt viel mehr Kreativität wirklich wünschen. Also Kreativität, wo halt dahinter auch der Begriff vielleicht wirklich eine Kulturförderung besteht. Und Kulturförderung heißt in Deutschland halt leider immer Hochkulturförderung. Ich sitze so als kleiner Bürger im Kulturausschuss meiner Stadt und versuche da so in diesem Kulturausschuss immer diesen Begriff Hochkultur immer zu definieren und sage immer, stopp mal, also, weil es geht immer ums Theater, es geht immer um die Oper, es geht, wenn es noch vielleicht ums Jugendtheater und dann ist Schluss, aber es geht nie um das Jugendzentrum um die Ecke, die da halt was machen sollen, weil das ist keine Kultur mehr. Und ich glaube, da sollten wir auch diesen Kulturbegriff manchmal noch ein bisschen variieren und da, das fängt in diesen kleinen lokalen Bereichen an und geht bis hoch. Ja. Und da war das Beispiel Bayreuth und was weiß ich, schon ein Sinnbild dafür, dass man Kulturförderung nicht in dem Sinne, wie wir vorhin bestanden haben, staatliche Förderung, sondern aber die Idee zu haben, dass man junge Kultur sozusagen, es wächst ja auch raus. Also sagen, die Oper wächst nach oben raus und ist, was kommt dann, wenn die 20-Jährigen jetzt 80 sind, dann ist es halt nicht mehr die Oper. Ja? Dann ist es vielleicht in die Musik, die hochwächst, aber die muss irgendwie trotzdem in den Förderungsbereich da sein, auch in der Idee als Förderung da sein.
Ja, ich habe kein Schlusswort. Ich bin neugierig auf die Bundesliga-Ergebnisse und danke für die Diskussion.
Gut, danke erstmal. Bevor jetzt alle Gäste die Handys zücken und zu ihrem Flieger müssen, gibt es Anmerkungen, Fragen, Anregungen aus dem Publikum. Dann mögen diese bitte jetzt gestellt werden. Magst du nach vorne
kommen? Mein Name ist Silvan von artistdate.com und ich habe eine Inspiration in der ganzen Diskussion so ein bisschen vermisst. Es gibt die Electronic Frontier Foundation und deren Hauptsprecher Cory Doctorow spricht auch eben gerade darüber, wie geht man mit den Rechten von Medien um. Und er spricht halt darüber, dass man eigentlich nicht versuchen sollte, die Bits und Bytes weniger kopierbar zu machen. Das ist so, als ob man versucht, Wasser weniger nass zu machen. Das funktioniert nicht. Sondern eben gerade alternative Konzepte zu entwickeln. Und ich habe so ein bisschen wenig von alternativen Konzepten gehört, sondern eher halt den Versuch, protektionistisch dagegen zu wirken, was momentan passiert. Und ich glaube nicht daran, dass das so einfach ist. Also vielleicht ist das auch eine Diskussion, die man einfach mal ein bisschen anstoßen sollte. Und das habe ich einfach vermisst.
Also ich habe das gar nicht so rausgehört, dass hier jetzt protektionistische Äußerungen, so, ich sag mal so ähnlich, also diese Position gibt es ja auch noch, ne, dass man die Forderung nach stärkerem Kopierschutz und so, oder was jetzt gerade in Frankreich passiert, die Sperrung von Internetanschlüssen für Leute, die Dateien kopieren, habe ich zum Glück nicht gehört. Das ist für mich auch ein Standpunkt, den ich unerträglich finde. Also das hieß ja wirklich sozusagen, wenn man das Internet als Gehirn begreift und den Inhalt, Content oder MP3s als Gedanken, dann hieße das sozusagen, das Denken zu verbieten. Ja, und ich glaube, ich würde das auch für ganz, ganz falsch halten. Das kann nicht der richtige Weg sein. Aber es gibt auch noch nicht wirklich Konzepte, die jetzt, also es gibt viele Konzepte, finde ich, aber wenig Konsens darüber. Ne? Also dass wirklich Leute an einem Strang ziehen würden und sagen, okay, wir machen jetzt mangels einer besseren Alternative erstmal zumindest in der EU sowas wie eine Kultur-Flatrate. Ja? Und so, das gibt's halt leider nicht. Noch nicht.
Gut, sonst noch Fragen aus dem Publikum? Ansonsten rufen, ich sehe nichts. Aber wenn ich sonst nichts höre, dann möchte ich diese Runde beschließen. Allen nochmal herzlich für die Teilnahme danken und euch für die Aufmerksamkeit danken und noch eine schöne Pop-up wünschen. Also. Ach ja, der Laden hier ist eröffnet übrigens, ja, also
unbedingt.
Macht einen neuen freien Markt.